Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM, willkommen zur Plattform heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost und Thema der heutigen Plattform soll sein der IT-Kongress, der stattfindet in dieser Woche am kommenden Donnerstag. Das ist der 9. November. Ich lache gerade ein bisschen, als mir Corona gefallen ist. Der 9. November. So, und darüber sprechen wir heute mit zwei Gästen. Der eine ist uns remote zugeschaltet und sitzt, glaube ich, in Günzburg an der Hochschule Neu-Ulm, der Professor Dr. Philipp Brune. Hallo Herr Brune, wir probieren es nochmal. Hören Sie uns? Höre ich jetzt noch nichts, da müssen wir an der Technik schaffen. Klären wir aber noch, man hört es auch gerade bei uns ein bisschen klappern. Und außen ist bei mir im Studio die Frau Halina Schweizer. Die Frau Schweizer ist ja vom Orga-Team der HNU zuständig, unter anderem für die Anmeldung, für die Organisation, alle die Fragestellungen, die in diesem Zusammenhang anliegen. Frau Schweizer, ganz herzlich willkommen hier heute Nachmittag in der Plattform.
Dankeschön, hallo.
Schön, dass Sie da sind. Wie gesagt, wir basteln gerade noch, dass wir den Herrn Brune auch noch zuschalten. Herr Brune ist online, aber Ton haben wir, glaube ich, noch nicht. Ich probiere es einfach nochmal. Herr Brune? Irgendwie hören wir noch nichts. Also Technik, probiert das gleich noch. Gut, dann fangen wir einfach schon mal so ein klein bisschen an. Normalerweise hätte ich jetzt den Herrn Brune schon mit Vorstellrunde reingenommen. Frau Schweizer, dass wir den Herrn Brune hier online haben in der Sendung, machen wir einfach kurze Vorstellrunde, damit die Hörer schon mal ein klein bisschen mehr über Sie wissen. Einfach ganz kurz alles, was Sie denken, was so von Interesse ist und von der Relevanz zu Ihnen, mal ganz in Kürze.
Ich bin Helena Schweizer und arbeite seit Mai 2021 an der Hochschule Neu-Ulm und bin hier unter anderem für die Planung und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen im Transfer- und Gründungsbereich zuständig. Und konkret in diesem Jahr bin ich auch für die Koordination vom IT-Kongress verantwortlich.
Sie sind schon ein bisschen länger an der Hochschule Neu-Ulm, oder?
Angefangen habe ich im Mai 2021.
Ja, und ist inzwischen, das war die Corona-Zeit, gell?
Genau.
Ja, also insofern das erste Mal, ich überlege gerade, dass der IT-Kongress dann wieder in Präsenz stattfindet. Und die letzten 3 Jahre, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, warst du dann nur als Online-Veranstaltung und nicht immer hybrid, nein, wirklich als Online-Veranstaltung. In diesem Jahr sind dann tatsächlich erstmals wieder in Präsenz. Jetzt gucke ich mal gerade zur Technik. Ich glaube, ich kriege hier ein zustimmendes Nicken. Herr Brune, können Sie uns hören?
Ja, ich kann Sie hören.
Super.
Sehr gut. Ich hoffe, Sie hören mich auch nicht.
Ich höre Sie. Das ist wunderbar. Ja, unsere Technik, wunderbar. Der Erik hat es hinbekommen. Erik, ganz lieben Dank. Du hast das spitze gemacht. Wir haben auf jeden Fall nun Sie zugeschaltet und ich freue mich, dass Sie da sind. Wir dann heute über den IT-Kongress zumindest eine kurze Zeit. Ich habe vernommen, Sie haben nur etwa 20 Minuten Zeit, so wie es Ihnen eben zeitig möglich ist. Sprechen wir einfach gemeinsam ein bisschen über alles, was wir inhaltlich, technisch vielleicht zum IT-Kongress sagen können. Das Organisatorische klären wir und das sprechen wir dann noch mit der Frau Schweizer im Anschluss. Auf jeden Fall schön, dass Sie da sind, Herr Brune. Auch in Kürze vielleicht nochmal für alle diejenigen, die nicht wissen, wer Sie sind. Sie kennen das schon. Kurze Vorstellrunde. So ganz in Kürze nochmal das Wichtigste zu Ihnen.
Ja, vielen Dank. Also erstmal auch vielen Dank, dass wir auch dieses Jahr wieder sozusagen hier über den IT-Kongress sprechen können. Ja. Mein Name ist Philipp Brune. Ich bin Professor an der Hochschule in Neu-Ulm. Forschungsprofessor für das Gebiet Künstliche Intelligenz und Natural Language Processing. Das ist tatsächlich dieses Jahr sozusagen auch neu, denn ich bin da schon länger an der HNU, die ersten 14 Jahre hier tätig als Professor für Software Engineering, Business Information Systems Engineering und seit letztem Jahr eben jetzt Forschungsprofessor für Künstliche Intelligenz. Habe mich also auch inhaltlich so ein bisschen weiterentwickelt. Das hat vielleicht noch nicht jeder so mitbekommen. Bin jetzt auch zuständig für das Technologietransferzentrum in Günzburg, der Hochschule Neu-Ulm, dementsprechend mit neuen Aufgaben. Und ich glaube, das Thema künstliche Intelligenz, das hat man sicher auch schon gesehen, spiegelt sich auch im diesjährigen IT-Kongress wieder. Das hat es allerdings in den letzten Jahren ja auch schon getan. Mhm. Unser Kongress ist, den organisieren wir jetzt ja schon seit über 10 Jahren, ich glaube 12 Jahren oder so, mit sozusagen seitens der Hochschule. Bin also auf Seiten der Hochschule quasi der Mitorganisator, der Ansprechpartner für den IT-Kongress. Und man sieht daran auch schon, die Veranstaltung gibt es schon eine ganze Weile und sie ist ja auch schon im Laufe der Jahre stark gewachsen. Und dementsprechend freue ich mich natürlich auch dieses Jahr. Und wie Sie gerade eben schon gesagt haben, es ist seit langem mal wieder ein IT-Kongress in Präsenz an der Hochschule. Darüber freuen wir uns ja, natürlich auch sehr.
Sie haben es gerade gesagt, 3 Jahre ist das, glaube ich, gewesen. Das war kein, das heißt seit 2019, das war der letzte 2021, 2022, kein Personen, also quasi keinen in Präsenz hatten bei Ihnen. Und insofern nach 3 Jahren oder eigentlich 4 Jahren jetzt doch mal wieder in der ursprünglichen Form ein IT-Kongress. Ich glaube, die Freude ist groß, zumindest unsererseits. Ich kann dazu sagen, auch Radio Free FM wird ja wieder vor Ort sein. Wir werden auch wieder in altbewährter Manier dann übertragen. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Keynotes werden wir übertragen. Wir werden wieder Interviews führen und wieder Nachberichterstattung vornehmen. Und natürlich, wie jetzt auch heute, wieder eine Vorberichterstattung hier an der Plattform zusammen mit Ihnen. Und Sie haben es schon gesagt, Herr Brune, Stichwort in diesem Jahr, das Motto heißt überall KI, aber wie? Also KI-Schwerpunkt in diesem Jahr?
Genau. Ich denke, es hat sich nochmal verstärkt. Wir hatten ja immer schon auch solche Themen wie Big Data oder Analytics im Programm. Aber es ist natürlich klar, dass durch den Medienhype, den jetzt im letzten Jahr die Large Language Models, also Generative Pre-Trained Transformer Architekturen eben ausgelöst haben mit dem, sag ich mal, mit der öffentlichen Sichtbarkeit oder mit der öffentlichen Verfügbarkeit von ChatGPT und anderen Tools, dass natürlich das Thema KI jetzt irgendwie in aller Munde ist. Ja? Also mal wieder. Es gab natürlich auch schon in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder so Wellen von KI-Euphorie, aber jetzt ist es gerade eben wieder sehr aktiv und deswegen denke ich, ist auch ein Thema, das die Unternehmen natürlich umtreibt. Also das ist ja auch unser Motto. Ja? KI ist jetzt überall, irgendwie wird überall darüber diskutiert in den Medien. Aber was heißt denn das jetzt konkret? Also wie kann man das jetzt überhaupt nutzbar machen für ein Unternehmen? An welchen Stellen spielt es eine Rolle? Und das ist natürlich ein Thema, das auch jetzt uns als Technologietransferzentrum in Günzburg für künstliche Intelligenz eben ganz bewusst beschäftigt. Wie können wir Analytics, wie können wir datengetriebene Anwendungen in Unternehmen eben auch sinnvoll einsetzen? Wie können wir überhaupt aufbauen mit den Unternehmen? Und ich glaube, das ist dieses Jahr eben auch die Idee, dass wir dieses Thema so ein bisschen in den Vordergrund stellen.
Mhm. Sie haben es schon gerade angesprochen, auch ChatGPT und die ganzen Tools, die es gibt. Das heißt, das Thema geht jetzt nicht nur, ist nicht nur ein Forschungsthema, sondern geht ja auch schon in Praxis, in die Breite und geht auch schon in geht in Betriebssysteme und in sonstige Technologien ein. Gerade eben habe ich irgendwas, die Woche gehört, die Beatles, Veröffentlichung einer Schallplatte, wo es gelungen ist mit KI zum Beispiel dann die Tonspur, Klavier und Gesang, John Lennon und Klavier zu trennen. Also KI hat schon auch wirklich Einzug mit Bedeutung und auch spürbar von den Anwendern im Alltag doch gehalten. Also KI ist ja schon omnipräsent, könnte man eigentlich sagen, oder?
Ja, KI ist sicherlich schon eine ganze Weile ja ziemlich präsent in unserem Alltag. Denkt man nur an Siri und andere Sprachassistenzsysteme, an Bildverarbeitung, an Kameras, die ja in Autos drin sind oder in Smartphones und so weiter. Ja, also wo wir ja auch eine Menge KI-Funktionen, zum Beispiel automatische Bildkorrekturen oder so, ja, dann auch doch haben. Also natürlich sind KI-basierte Anwendungen schon, sage ich mal, seit einigen Jahren, also sagen wir auf jeden Fall seit 2007, seit das Smartphone eben auf den Markt kam und sich dann verbreitet hat und damit natürlich auch die Datenmengen ja exponentiell dann auch viel stärker gewachsen sind, die man zum Training benutzen kann. Seitdem haben wir natürlich die Möglichkeit und es wird ja auch gemacht, also KI-Anwendungen in verschiedensten Formen dann im Alltag auch zu haben. Ich denke, Fahrzeug ist ein gutes Beispiel. Da gibt es ja zwar noch kein autonomes Fahren, aber ja doch inzwischen eine ganze Reihe von Assistenzsystemen, die auch so semi-autonomes Fahren irgendwie schon in bestimmten Situationen ermöglichen, wo KI-Anwendungen drin drinstecken oder eben wie gesagt in Smartphones oder in automatischer Bildverarbeitung, also zum Beispiel Rechnungserkennung, ja, bei der Versicherung oder so, ja. Also da gibt es ja schon eine ganze Menge von so Tools, die auch KI-Elemente oder neuronale Netze oder ähnliches drin haben, die uns im Alltag eigentlich, die wir eigentlich schon selbstverständlich hinnehmen. Und das war auch schon vor ChatGPT so. Also mittlerweile ist natürlich das noch ein bisschen populärer und bewusster geworden, aber das war auch schon vor ChatGPT so.
Also kann man sagen, das ist hier doch quasi ein Quantensprung oder in der, sagen wir, in der Rückwärtsbetrachtung, in einer Betrachtung, wann die Informationsverarbeitung oder die IT eben vielleicht einen Quantensprung betrieben oder gemacht hat oder einen Meilenstein erreicht hat, ist dieser doch mit der KI vielleicht irgendwo erreicht, oder? Und dann kann man sagen, es ist ein wirklich wichtiger Step forward, ein Meilenstein, oder?
Ich glaube nicht, dass es so ein einzelner Sprung ist. Also ich denke, es ist eher so ein Prozess, der seit einigen Jahren eben abläuft, getrieben durch die Datenmengen, die jetzt auch immer größer werden. Und das kann man schon ein bisschen festmachen an dem Auftauchen von Smartphones, die eben quasi ja sozusagen Daten produzieren in unterschiedlichster Form, Fotos, Videos, Audio, Positionsdaten und so weiter, und zwar ständig und halt praktisch mit jedem Menschen irgendwie auf der Welt irgendwie, der eins hat, ja. Seither wachsen natürlich die Datenmengen, die wir insgesamt auf der Welt haben, irgendwie exponentiell an, und das ist, glaube ich, schon der Punkt, eben in Verbindung natürlich dann auch mit der entsprechenden Hardware, was sozusagen diese Fortschritte ermöglicht. Und dann gab es natürlich jetzt im Bereich, aber da gehen wir jetzt schon in einen sehr technischen Bereich, es gab natürlich in den letzten 20 Jahren seither auch ein paar grundsätzliche, sage ich mal, Neuerungen oder Fortschritte in dem Bereich Natural Language Processing, die eben letztendlich ja die Grundlage dann sind für diese generativen KIs. Das sind natürlich konzeptionelle, die sind auch schon ein paar Jahre alt, also die Paper sind so 2013, 2018, da waren so die großen Schritte. Seither ist es eigentlich nur, dass es halt sich, also nur aus einer wissenschaftlichen Sicht, ist natürlich trotzdem ein großer Einsatz von Ressourcen und von Intelligenz und von Aufwand, aber seither ist es eigentlich nur, dass man das Ganze irgendwie dann auch so weit bringt, dass es auch am Markt irgendwie attraktiv ist, also mit Frontend und mit dass es auch leistungsfähig genug ist, um tatsächlich dann auch die Menschen so zu verblüffen, wie es das tut. Ja, also, naja, das hat sich abgezeichnet, das war vielleicht nicht so für jeden sichtbar, aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, da hat es jetzt plötzlich Bumm gemacht und jetzt ist sozusagen was grundsätzlich Neues entstanden, sondern es ist eher in Entwicklung, die jetzt halt an den Punkt gekommen ist, wo sie dann alltagstauglich wird und damit natürlich dann auch stärker ins Bewusstsein kommt.
Ja, diesen Meilenstein, den ich meinte, war vielleicht so ein bisschen auch die Verfügbarkeit von den ChatGPT und ähnlicher Tools, die dann wirklich spürbar eigentlich für everyone oder für jeden Anwender eine völlig neue Option bieten. Die Schüler können plötzlich ihre Klausuren oder beziehungsweise ihre Prüfungsarbeiten oder ihre Studenten selbige Arbeiten erstellen lassen. Ich kriege ein Skript für mein Radio, wenn ich sage, Thema so und so. Also spürbar für jedermann, so funktioniert KI. Und im Alltag ganz praktisch einen Nutzen, der ja beeindruckend ist, sage ich mal. Also das ist vielleicht so der Punkt, den man dann, wo es ja eben in die Breite geht oder spürbar wurde. Wie ist jetzt, Sie forschen ja in Günzburg auch im Rahmen Ihrer neuen Aktivitäten, in welche Richtung zielen dann die Forschung auch beschreibbar in einfacheren oder in eher komplexeren Wegen und Zusammenhängen, oder welche Richtung ist Ihre Forschungstätigkeit beschreibbar oder wie sieht die aus?
Ja. Genau, also tatsächlich werden wir auch auf dem IT-Kongress ja eines unserer Projekte vorstellen. Da ist ein Vortrag im Programm auch. Wir arbeiten natürlich stark mit Firmen zusammen. Das heißt, uns interessiert eben genau dieses Aber wie. Das ist vielleicht oft ein bisschen weniger spektakulär als jetzt die Anwendungen, die schon genannten Anwendungen, die wir im Internet nutzen können. Aber natürlich oft auch vielleicht näher am Alltag. Ja? Wir haben ja vorhin schon gesagt, KI ist ja schon länger irgendwie da und auch in vielen Anwendungen schon drin. Und bei uns geht es natürlich sehr stark um, natürlich gibt es einen Forschungsteil, wo es eben auch um wirkliche neue Konzepte geht, die wir dann auch in die Anwendung bringen wollen. Es gibt natürlich auch den Teil, der eher darum geht, die Nutzbarkeit zu erhöhen für KI, für die Unternehmen, wo es dann wirklich darum geht, die Lösung auch einfach zu also auch mal zu erproben, wie man es eigentlich machen kann. Ja. Ne? Also nicht so sehr, dass es jetzt nicht ginge, sondern wie es geht. Ne? Also das, aber wie. Ja? Und da geht es natürlich dann, zum einen geht es um Produktionsprozesse bei uns relativ stark oder um KI in der Fertigung oder in fertigungsnahen Anwendungen, aber auch in zum Beispiel im Vertrieb, ja, Vertriebsprozesse unterstützen, ja. Prognosen zu machen, ja, also eher Daten auch zu analysieren. Ja. Und dann geht es, und in der Forschung haben wir ja auch so, das eine ist eher so Computer Vision, also da geht es dann eher um Bilderkennung. Das andere ist tatsächlich dann auch Richtung NLP, das ist das, was ich eher mache. Und da geht es dann tatsächlich auch um vielleicht auch mal einen Einsatz von ChatGPT, aber was uns vor allem interessiert, sind hybride Konzepte. Also KI, die jetzt nicht einfach wie jetzt ChatGPT oder andere sozusagen Brute Force, also mit großen Deep Learning Netzen das Problem alleine angeht, weil das halt immer das Problem hat, dass es auch sehr viel Daten, sehr viel Energie braucht zum Trainieren, sehr viel Daten braucht, sehr aufwendig ist, sondern dass man vielleicht in bestimmten, wenn man konkrete Anwendungsszenarien hat, auch mit Kombination mit regelbasierten und Deep Learning Ansätzen eben sozusagen vorankommt. Also auf der einen Seite zu sagen, wir haben Wissen, das kennen wir, das können wir formalisieren, das haben wir in unserer Organisation, im Unternehmen zum Beispiel, ja, für über einen Prozess, über eine Domäne. Und das andere ist, wir nehmen ein getrainiertes Deep Learning Modell wie GPT. Das ist ja dann eher ein statistischer Ansatz, wo quasi jetzt nicht, der weiß ja nichts, der versteht ja auch nichts, da ist ja nichts, das Wissen irgendwie explizit sichtbar, sondern nur implizit. Und von daher, diese beiden Welten, nämlich diese neurosymbolische, also sagen wir das neurosymbolische KI oder hybride KI, also auf der einen Seite die neuronalen Netze und auf der anderen Seite eben eher eine, sag ich mal, logisch-symbolische Sicht zusammenzubringen, da glaube ich, ist noch viel Potenzial und das ist etwas, was uns auch interessiert, ja, zum Beispiel.
Sie haben gerade einen Produktionsprozess angesprochen, wie ist es im Engineering oder auch vor allem im Softwareentwicklungsprozess? Also könnte es sein, dass irgendwann mal ein KI-Prozess auch eine komplette Applikation schreibt, eine ERP-Applikation so für die Geschäftsabläufe oder auch im Engineering-Prozess, dass jetzt irgendwann ein Tool quasi, sag mal, eine Radar-Software oder eine Radar entwickelt, also ja Software, auch Hardware in die Richtung, irgendwie sowas. Ist das denkbar? Also Engineering plus Software?
Absolut, also das sind tatsächlich auch Dinge, da haben wir auch gerade jetzt ein Paper zu geschrieben, wo es um Code-Generierung ging. Eher jetzt ein Forschungsprojekt. Also grundsätzlich die Engineering-Prozesse werden sicherlich durch KI verändert oder unterstützt. Das haben wir ja heute schon, also gibt's schon. Man kann ja mit Plugins in Open Source IDEs kann man ja schon Codefragmente sich generieren lassen. Praktisch man spezifiziert und Internetdienste generieren einem dann Codefragmente und so weiter. Also da wird sich sicherlich was tun in Richtung einer Automatisierung oder Veränderung, ja, dass wir also hier weniger von Hand machen. Aber das ist, glaube ich, für mich ist das einfach nur eine Weiterentwicklung dessen, was wir an Generatoren ja auch heute schon haben oder an Unterstützung in IDEs. Also es wird sicherlich die Arbeitsweise des Ingenieurs, des Software-Ingenieurs verändern, aber nicht ersetzen, sondern die Produktivität halt steigern, so wie wir das ja auch mit anderen Werkzeugen kennengelernt haben, sei es die Einführung von CAD oder eben auch jetzt bei Softwareentwicklung dann natürlich moderne IDEs mit automatischer Code-Generierung und so weiter. Also es ist halt eine neue Qualität, es wird sicherlich einen größeren Impact haben vielleicht oder einen schnelleren Impact als jetzt die Produktivitätssteigerung, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, aber es ist, denke ich, auch in letzter Konsequenz immer ein Werkzeug, das wir halt auch richtig einsetzen müssen, verstehen müssen und halt auch die Grenzen kennen müssen, um damit umzugehen. Und das verändert die Arbeitsweise, aber nicht die grundsätzliche Fragestellung.
Ein Punkt, den wir natürlich, weil Sie natürlich HNU-Professor sind, beziehungsweise eben mit Studenten und mit Lehre umgehen, wie ist denn das in Bezug auf Lernen? Ich meine, dann werden ja in Bezug aufs Lernen, auf das Schreiben von Klausuren oder von Arbeiten auch plötzlich ganz neue Rahmenbedingungen gesetzt. Das hatten wir eben schon angesprochen und umgekehrt. Aber auch wenn zum Beispiel jetzt eine KI in der Lage ist, zum Beispiel bestimmte Programme zu schreiben, muss dann derjenige, der heute vielleicht noch einen C++-Code oder irgendwann Java-Code schreibt, das in Zukunft noch können und lernen und in der Prüfung nachweisen? Oder muss der dann lernen, mit dem KI-Tool umzugehen, damit das KI-Tool die entsprechende Software und die Applikation halt generiert und schreibt?
Also aus meiner Sicht sicherlich beides. Das Problem ist ja immer, dass die KI-Tools liefern Ihnen ja ein Ergebnis. Das müssen Sie ja zumindest qualitätssichern. Sonst, also Sie sollten sich nicht darauf verlassen, dass das richtig ist, was es macht. Das ist ja immer das Problem. Also von daher, ich denke, ja, man muss es weiterhin lernen. Das ist genauso wie ein Pilot auch ein Flugzeug fliegen muss, auch wenn er 90% seiner Zeit ein Autopilot hat. Ja. Also irgendwo muss man es können, schon allein, um die Technik im Griff zu behalten und zu kontrollieren. Ne? Zum anderen, ja, was das Zweite, was Sie gesagt haben, gehört aus meiner Sicht auch dazu, nämlich die Literacy mit oder der Umgang mit diesen KI-Tools, dass man die eben aktiv nutzt, dass man sie versteht. Das ist ähnlich wie Google einzusetzen, ja. Nur weil ich weiß, dass man einen Suchbegriff in Google eingibt, habe ich noch nicht gelernt, Recherche mit Google zu machen, ja, so sage ich jetzt mal so als Beispiel, also mit der Suchmaschine. Also auch da mal hat man ja lernen müssen, wie man damit umgeht und das um sinnvolle Ergebnisse zu erzielen. Und das ist, glaube ich, das Gleiche hier auch. Also ich denke, es ist wichtig, dass wir das in der Lehre einsetzen. Es ist auch wichtig, dass wir die Studenten damit den Umgang lernen und dass wir auch lernen, das kritisch einzusetzen. Und das verändert natürlich auch die Art und Weise von Prüfungsleistungen, ist klar. Also manche Dinge, die man früher eben machen lassen konnte als Hausarbeit oder so, die kann man sicherlich heute so nicht mehr machen, weil es einfach so zu leicht zu ersetzen ist durch ein ChatGPT-Ergebnis.
Das heißt, dann ist der Aufwand zu prüfen, wie viel Originalen, wie viel ChatGPT dran gemacht hat,
größer als das ist. Genau, aber das wird Prüfungsformen verändern. Es wird aber natürlich auch die Lehre selbst verändern, weil wir interaktiv sozusagen, weil Maschinen auch Aufgaben übernehmen können. Sei es jetzt als Tutor oder als Lernassistent im Bereich des Online-Lernens oder so. Also da denke ich, werden wir in absehbarer Zeit einige Veränderungen erleben, was die Digitalisierung auch angeht.
Ja, Herr Brun, wie viel Zeit haben Sie denn noch? Wie viele Minuten können wir noch?
Eigentlich bin ich jetzt weg.
Wenn Sie noch eine kurze Frage noch beantworten können, weil die Frau Schweizer vor 4 Jahren noch nicht dabei waren. Gibt es wesentliche Unterschiede denn zur letzten Präsenzveranstaltung, die man dieses Jahr erfährt? Oder kann man sagen, es läuft eigentlich ähnlich wie 2019 und frühere Jahre? Gibt es wesentliche
Unterschiede? Also das ist unsere Hoffnung. Nee, also eigentlich hoffen wir, wie es dann wirklich wird, werden wir erst sehen. Das hat sich natürlich sicherlich in der Nutzung und Verhalten von Präsenzveranstaltungen seit Corona was verändert überall. Wir planen sie im Wesentlichen eigentlich wie früher. Ja, es gibt vielleicht ein bisschen Änderungen in der Programmstruktur oder so, aber grundsätzlich ist sie vom Aufbau identisch. Von daher werden wir sehen, ob das so funktioniert, ob vielleicht auch jetzt die Nutzung oder das Verhalten der Menschen anders geworden ist. Aber das ist jetzt sozusagen die Erwartung, dass es wieder so ist, wie es damals war.
Herr Brune, dann freuen wir uns, Sie am Donnerstag und alle natürlich beim IT-Kongress zu sehen. Wir werden, wie gesagt, live übertragen, die K2 Keynotes. Wir werden gleich darüber noch in der Plattform mit Frau Schweizer sprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie die 20 Minuten Zeit gefunden haben, bei uns in der Plattform heute reinzuschnuppern oder sich mit dazuzuschalten. Und
herzlichen Dank.
Wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Auf bald.
Auf bald. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss. So, dann würde ich vorschlagen, wir haben jetzt natürlich schon ein bisschen länger gesprochen, weil natürlich die Zeit von Herrn Professor Brune ein bisschen limitiert war, spielen jetzt erstmal Musik und dann sprechen wir mit Frau Schweizer über die Themen, über abruptes Ende, nicht der Sendung, sondern der Musik. Wir sind zurück hier bei der Plattform heute Nachmittag. Es geht um das Thema IT-Kongress, der stattfindet am 9. November, diesen Donnerstag, in der Hochschule Neu-Ulm, am 9. von 9 Uhr bis 17 Uhr hier in der Hochschule Neu-Ulm, zum 14. Mal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das Motto ist überall KI, aber wie? Wir sprechen jetzt in den folgenden verbleibenden 34 Minuten mit Frau Schweizer noch ein bisschen mehr über das Organisatorische und alles, was eben noch so auch für potenzielle Gäste so von Interesse, von Relevanz sein könnte. Frau Schweizer, Sie sind so beim Orga-Team dabei, haben wir schon gesagt, uns das erste Mal mit beteiligt, zumindest in Bezug auf die Präsenzveranstaltung. Wie weit sind denn schon die Vorbereitungen so gediehen? Also wie viel steht noch an? Wie viel müssen Sie noch tun? Was steht noch auf der offenen Punktliste sozusagen?
Wir freuen uns darüber, dass wir schon ziemlich weit sind. Eigentlich steht schon fast alles bereit und wir freuen uns auf unsere Referenten, auf unsere Besucherinnen und Besucher. Jetzt bleiben eigentlich nur so die Kleinigkeiten, Namensschildchen fertig machen, die Beschilderung fertigstellen. Auch findet parallel zum IT-Kongress wieder im Foyer der Hochschule die Fach- und Recruiting-Messe der HNU statt. Und dafür müssen wir natürlich noch die Standplätze vorbereiten. Also das sind schon die letzten Pünktchen, die erledigt werden müssen.
Wie viele Gäste werden denn erwartet? Gibt es da schon so eine Erfahrung, wo man sagen kann, es kommen im Schnitt 300 Veranstalter, na, so viel werden es wahrscheinlich nicht sein, aber was weiß ich, 300 angemeldete Gäste und nochmal aus dem studentischen Bereich vielleicht eine nicht eben durch Anmeldung zählbare, aber dann aus Erfahrung vielleicht einschätzbare Größe an Menschen, die vorbeischauen, also, zukommen und dazukommen?
Aus der Erfahrung rechnen wir so mit circa 400 Teilnehmenden. Mhm. Also das hat die Erfahrung aus den letzten Jahren gezeigt.
Wie viele Aussteller wird es geben? Es gibt ja parallel, das hat man glaube ich schon erwähnt, eine Recruiting-Messe, das heißt eine Messe im Foyer der HNU, wo dann eben Firmen und unter anderem auch das Radio präsent sein werden. Wie viele Anmeldungen gibt es da für dieses Jahr?
Wir haben diesen Jahr 18 Aussteller. 18 Stände werden bei uns im Foyer ihre Angebote, ihre Neuigkeiten vorstellen und auch ihre Stellenangebote. Das heißt, auch für interessierte Arbeitnehmerinnen gibt es da auch was auf der Messe.
Was Sie schon gerade sagen, genau da können wir drauf eingehen, für wen ist denn die IT-Messe, der IT-Kongress eigentlich so gedacht, für wen ist er interessant und wenn man jetzt zuhört und sich auch vielleicht noch anmelden mag, wo und wie tut man das? Also erstmal, wer ist so der Kreis von Menschen, an die sich der IT-Kongress wendet, für wen ist das von Interesse?
Der IT-Kongress richtet sich an Firmenvertreter aus allen Branchen, insbesondere an kleine und mittelständische Unternehmen sowie an Hochschulangehörige und Studierende. Und anmelden kann man sich online bei uns auf der Webseite www.it-kongress.com. Gibt es einen Link zur Anmeldung und das können Interessierte diese Woche weiterhin noch machen.
Gibt es eine Anmeldefrist oder kann man auch noch, was weiß ich, sich ganz kurzfristig am Donnerstag früh melden?
Man kann sich auch kurzfristig anmelden, aber für uns aus organisatorischen Gründen wäre es natürlich schön, wenn Sie sich auch im Vorfeld anmelden.
Und dann, wenn man kommt, kriegt man ein schönes Namensschild und bekommt ein Programm. Und das Programm werden wir gleich durchsprechen und kann dann im Prinzip an den Vorträgen teilnehmen und mit den Menschen auf der Recruiting-Messe sich austauschen. Also im Prinzip das volle Programm dann mit.
Genau.
Wahrnehmen.
Genau. Also jeder, der kommt, darf alle Programmpunkte gerne wahrnehmen.
Ist das dann auch vielleicht für Schüler, die vielleicht Interesse haben, später mal zu studieren, eine HNU von Relevanz? Also, dass vielleicht auch Schulklassen vorbeikommen und einfach ein bisschen HNU-Luft und einfach Atmosphäre dann irgendwie aufzunehmen? Oder ist das noch nicht so die Zielgruppe?
Meiner Einschätzung nach könnte es interessant sein für einzelne Schüler oder Schülergruppen, die sich eben für die IT-Themen interessieren. Natürlich sind es vor allem Fachvorträge, die sich vor allem, wie gesagt, an Firmenvertreter richten oder Studierende. Aber insgesamt, damit man einfach, wie Sie schon gesagt haben, diese IT-Luft oder HNU-Luft schnuppern kann, ist es auch empfehlenswert für Schüler.
Ja, die wahrscheinlich Präsenten oder die Teilnehmer werden wahrscheinlich relativ immer die gleichen sein. Oder also wir wollen jetzt keine Firmen nennen, aber ich vermute mal aus dem Ulm und Ulm herum, also um Ulm, also Nahbereich wahrscheinlich werden immer so wieder die gleichen sein, die man schon aus den letzten Jahren kennt, oder?
Im Prinzip ja. Also es kommen immer wieder auch neue Firmen dazu, aber meistens sind es regionale Unternehmen.
Überwiegend, glaube ich, Mittelständler, also Firmen, die dann auf dem IT-Bereich die in der Ulm-Präsenz oder mit Geschäft unterwegs sind.
Genau.
Okay. Und die Anbieter oder beziehungsweise das Programm insgesamt, findet man, das haben wir, glaube ich, vorher, der Herr Brun hat es, glaube ich, vorher erwähnt, auf der Website?
Genau.
Wir können ja mal kurz erwähnen, wo, wenn ich mich jetzt dafür interessiere und ein bisschen nachlesen möchte, was im Einzelnen geboten wird. Wir werden es gleich auch noch durchsprechen, aber einfach mal vorweg die IT-Adresse, die Webadresse nennen wir einfach noch mal kurz.
Das ist die www.it-kongress.com. www.menüpunkt.com.
Und wenn ich auf diesen Menüpunkt gehe, dann kann ich zum einen, glaube ich, mich anmelden, zum anderen aber auch auf Programm einfach klicken und dann bekomme ich die Programmübersicht.
Genau, und Sie, dann bekommen Sie die Programmübersicht. Sie können sich dann auch weiter über die einzelnen Vorträge informieren und über die Referentinnen und Referenten.
Ja, und in diesem, also wir haben es gesagt, Präsenzveranstaltung in diesem Jahr gibt es also keine Zuschaltmöglichkeit. Im letzten Jahr konnte man quasi sicher über einen Link online zuschalten. Das gibt's nicht. Das heißt, wer in diesem Jahr was vom IT-Kongress mitbekommen möchte, ist es eine Präsenzveranstaltung.
Es ist eine komplette Präsenzveranstaltung,
genau. Ja, dann haben wir das auch nochmal betont. Ich denke, wir haben vor ein bisschen länger ja gewartet mit der Musik, aber wollen doch nochmal, nachdem es 16:32 ist, bevor wir hier einfach mal ein bisschen näher ins Programm schauen, kurz Musik machen, würde ich vorschlagen. Dann spielen wir, was spielen wir denn? Crazy in the Night, Kim Carnes, und sind gleich wieder da. Hier ist die Plattform und dranbleiben. Plattform, Radio Free FM, heute Nachmittag geht es um den IT-Kongress am 9. November, also am Donnerstag dieser Woche. Und wir haben schon gesprochen zum einen mit Professor Dr. Philipp Brune, der inzwischen weg musste und ja in der ersten Phase uns ein bisschen mehr über den IT-Kongress berichtet hat. Und außen ist bei mir, wir sagen nochmal, wer noch im Studio ist.
Halina Schweizer, Mitarbeiterin der Hochschule Neu-Ulm.
Und wir haben gerade über die Organisation des IT-Kongresses ein klein bisschen gesprochen. Ein Punkt ist uns aufgefallen. Wir müssen natürlich noch erwähnen, Frau Schweizer, nicht nur die HNU ist Ausrichter des IT-Kongresses, sondern es sind noch zwei, drei andere Partner auch dabei. Wer ist denn das noch?
Genau. Also für die Hochschule Neu-Ulm ist der IT-Kongress eine der größten, wahrscheinlich der bekanntesten Transferveranstaltungen. Das heißt, es ist eine Veranstaltung, die wir gemeinsam mit externen Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, kommunaler Verwaltung durchführen. Und ganz konkret im Orga-Team vom IT-Kongress ist nicht nur die Hochschule Neu-Ulm, sondern auch die Technische Hochschule Ulm, der Stadtentwicklungsverband Ulm-Neu-Ulm. Und der Kongress wird in Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen und Organisationen und mit Unterstützung von den Industrie- und Handelskammern Schwaben und Ulm durchgeführt.
Aber räumlich eben Innenräumlichkeiten der Hochschule Neu-Ulm, aber wiederum die anderen, also die Hochschule, Technische Hochschule Ulm zum Beispiel, ist glaube ich auch mit einem Stand vertreten. Und wer sich dann für Fragen der Technischen Hochschule interessiert oder dort Fragen beantwortet, ne? Diesmal nicht?
Diesmal
nicht. Nee. Okay, war schon früher in Jahren. Okay, dieses Jahr nicht, aber zumindest das ist, sind die Beteiligten am Kongress. Und dann würde ich sagen, Frau Schweizer, lassen Sie uns doch ein bisschen mal ins Programm schauen. Es gibt ja zwei sogenannte Keynotes, also zwei, sagen wir mal, Schwerpunkte oder wie soll man sagen, besonders ja lange und besonders eben detaillierte mit Fachleuten besetzte Vorträge, das sind die sogenannten Keynotes, also zwei gibt es in jedem Jahr und diesmal ist die Aufteilung zeitlich so, dass die eine Keynote am Vormittag um 9:30 ist und die andere dann am Nachmittag um 2:30. Sprechen wir mal über die zwei Keynotes und was wir dort erwarten können und vielleicht auch, wer die entsprechenden Speaker, wie das glaube ich heißt, denn sein werden.
Morgens um 9.30 Uhr freuen wir uns auf die Keynote von Thomas Schwarz, dem Finanzvorstand des Caritas-Verbands der Erzdiözese München und Freising. Mhm. Im vergangenen Jahr wurde der Caritas-Verband Opfer einer Cyberattacke mit Ransomware. Und in dem Vortrag Ransomware und Caritas, wie passt denn das zusammen? Existenzielle Krisen als Chance nutzen, zeigt Thomas Schwarz auf, wie man mit Entschlossenheit die Innovationskraft und Krisen als Katalysator nutzen kann. Und bei der zweiten Keynote um 13.30 Uhr geht es um die Quantentechnologien. Hier haben wir auch einen hochkarätigen Speaker gewinnen können. Professor Joachim Ankehold ist der Vizepräsident für Forschung der Universität Ulm und wurde kürzlich von der Landesregierung zum wissenschaftlichen Sprecher der landesweiten Innovationsinitiative Quantum BW berufen. In seinem Vortrag Quantentechnologien Quo Vadis wird Professor Ankehold über die Herausforderungen und Potenziale sprechen, die mit der Entwicklung und Anwendung von diesen Technologien zusammenhängen. Also das sind die zwei Keynotes am Vormittag und am Nachmittag.
Die finden dann in den, ja, es gibt ja verschiedene Räumlichkeiten, das sind, glaube ich, die großen oder der große Hörsaal. Das heißt, da können dann auch mehr oder weniger alle, die dann am IT-Kongress teilnehmen, reinsitzen und im Prinzip diese Veranstaltung live dann anhören.
Die beiden Keynotes finden im Hörsaal A statt und werden auch gleichzeitig in andere Hörsäle übertragen. Also je nach Anzahl der Interessierten.
Und gleichzeitig, also nein, anders, also das läuft dann übergreifend, es gibt keine gleichzeitig anderen Vorträge, so dass im Prinzip jeder die Chance hat, die Keynote zu hören und erst nach den Keynotes teilt sich dann im Prinzip wieder das Geschehen und dann sind in verschiedenen kleineren Lehrräumen dann Veranstaltungen.
So ist es, also die Keynotes laufen jetzt als Einzelveranstaltungen.
Und dann gibt es erstmal nach der Keynote, lese ich eine kleine Kaffeepause und dann geht es in die vier verschiedenen ja, Richtungen und in die vier verschiedenen Räumlichkeiten.
Genau, jetzt nur ganz kurz zu der Kaffeepause. Kaffeepause ist natürlich auch ein wichtiger Programmpunkt für uns, weil wir natürlich den IT-Kongress auch als Plattform für einen Austausch sehen. Und bei dieser Kaffeepause haben Sie einfach die Möglichkeit, sich mit interessanten Menschen aus der IT-Branche auszutauschen. Genau, und nach der Pause, wie Sie gesagt haben, geht es weiter mit Vorträgen. Wir haben in diesem Jahr vier Themengebiete. Das heißt, dass es vier Tracks gibt. Zum einen Track Nummer 1 zum Thema Hyperautomatisierung, dann nächsten Track Cloud, New Work und Nachhaltigkeit. Dann im dritten Themengebiet geht es um KI, keine Intelligenz. Und das vierte Themengebiet ist Brandpunkt Security, die Einschläge kommen näher. Wir freuen uns darüber, dass unser Programmkomitee ein tolles Programm zusammengestellt hat. Es sind insgesamt dann 16 Vorträge, die in diesen vier Themengebieten angeboten werden. Und sie alle finden dann, also jedes Track, Vorträge in einzelnen Tracks finden parallel zueinander statt. Deswegen macht es auch Sinn, sich im Vorfeld über das Programm und die Vorträge zu informieren, damit man dann für sich entscheiden kann, in welchen Vortrag man gerne gehen möchte.
Man kann aber dann sehr spontan, man muss sich nicht vorab festlegen im Sinne von, ich muss mich anmelden, sondern wenn man angemeldet ist, kann man spontan während des Tages entscheiden, wo, in welchen Raum, zu welcher Veranstaltung man dann wechseln möchte und dann sitzt man halt da rein und hört sich das Geschehen an.
Das ist auf jeden Fall möglich. Also Sie sind jetzt nicht verpflichtet, unbedingt in einen bestimmten Vortrag zu gehen, wenn Sie schon dahin gegangen sind. Aber wir haben auf jeden Fall bei der Anmeldung die Möglichkeit eingeplant, dass man sich das Programm auch zusammenstellen kann. Wenn man schon im Vorfeld klar weiß, okay, ich möchte genau die Vorträge anschauen und anhören, kann man das Programm zusammenstellen. Aber auch spontaner Besuch bei anderen Vorträgen ist möglich.
Was natürlich während der Phase der Online-Übertragung möglicherweise auch bereitgestellt war, nachträglich ja so eine Art Mitschnitt. Gibt es denn eine Chance, ist da was angedacht, wenn man also einen Vortrag live verpasst, also nur einen von diesen vier gleichzeitig angeboten wahrnehmen kann, die anderen irgendwie nachzuhören, dass es irgendwie aufgezeichnet wird oder sowas? Ist da was angedacht oder ist echt die Chance einmal nur ja auswählen und das ist es und das andere, ja Pech, konnte man dann halt leider nicht hören. Ist da irgendwas?
Es ist nicht geplant, die Vorträge aufzuzeichnen. Das heißt, Sie sind sehr herzlich willkommen, vor Ort die Vorträge anzuhören.
Ja, und wir sagen es nochmal, die vier Tracks, Hyperautomatisierung, das heißt, da geht es um, ja, hat auch was mit KI zu tun, glaube ich, oder? Ja, ist auf jeden Fall irgendwie in die Richtung, wenn ich die Vorträge lese, wir können sie gleich nochmal nennen. Cloud war der zweite Track, der dritte heißt KI, keine Intelligenz und der vierte war Brandpunkt Security. Also diese vier Tracks oder eben diese vier Säulen gibt's. Und wollen wir mal konkret in die erste Schiene vielleicht eine Hyperautomatisierung und dann eben Termin und wer im Einzelnen referiert und was das Thema ist, kurz nennen?
Können wir gerne machen, ja. Also bei dem Track Hyperautomatisierung findet der erste Vortrag um 11 Uhr statt. Und der Titel lautet Open Source als Säule zur Demokratisierung von künstlicher Intelligenz. Und der Vortrag wird von Dr. Thomas Fraunholz von der Vogra AG gehalten. Danach gibt es um 12, also zwischen den Vorträgen gibt es immer Pausen, also Kaffeepausen und auch die Möglichkeit, die Stände von der Fach- und Recruiting-Messe zu besuchen. Und nach der Pause geht es weiter mit dem Vortrag um 12 Uhr unter dem Titel Microsoft 365 Copilot, Revolution am digitalen Arbeitsplatz mit KI von Alexander Glück von der Firma Adlon Intelligent Solutions GmbH. Dann gibt es eine Mittagspause und wie bereits erwähnt, geht es mit der zweiten Keynote weiter, aber in demselben Themengebiet gibt es um 14.45 Uhr den nächsten Vortrag von Leonard Bonhorn von der Firma Alkogeräte GmbH und Sarah Dreher von Technologietransferzentrum Günzburg. Das ist der Vortrag, den Professor Brunner vorhin erwähnt hat, ja, mit dem Titel Umsetzung einer KI-basierten Bedarfsprognose. Und zum Schluss gibt es noch in dem ersten Themengebiet den Vortrag KI im betrieblichen Rechnungswesen, ein Ausblick, und der wird von Matthias Mader von der DATEV AG gehalten.
Mhm. Sehr schön. Ich denke, Plattform Radio Free FM. Thema heute ist der IT-Kongress. Ich sagte es schon, am 9.11., Donnerstag, 9.11. in der Hochschule Neu-Ulm, veranstaltet von der Hochschule Neu-Ulm in gemeinsamer Partnerschaft mit der Technischen Hochschule Ulm, im Stadtentwicklungsverband Neu-Ulm und verschiedenen anderen mehr. Und wir haben gerade ein bisschen in die Programmschiene 1, in die Hyperautomatisierung geschaut, die einzelnen Vorträge angesprochen und wollen gerne jetzt das für die übrigen Schienen auch tun. Frau Schweizer, dann gucken wir noch mal in die Schiene 2, Cloud, New Work und Nachhaltigkeit. Was wird denn dort an einzelnen Vorträgen angeboten?
Ja, hier haben wir auch 4 spannende Vorträge. Um 11 Uhr geht es los mit dem Vortrag Die neue Rolle der IT-Abteilung vom PC-Schrauber zum Gestalter von Kernprozessen. Der Vortrag wird von Herrn Jürgen Werner von der SWO Telenet gehalten. Dann der nächste Vortrag findet um 12 Uhr statt. Azure Plattform as a Service, schneller online. Das ist der Vortrag von Francesco Caprio von der Data Group Ulm GmbH. Und nach der zweiten Keynote und der Mittagspause geht es weiter um 14.45 Uhr. Der Vortrag lautet Entwicklung einer Remote-Desktop-Lösung im Kundenauftrag X2Go K-Drive von Stefan Bauer vom Open Remote Computing Association e.V. Und der vierte Vortrag in diesem Themengebiet lautet Nachhaltige Digitalisierung, Rebound, Risiken und Chancen für Suffizienz. Der wird von einem der Professoren unserer Hochschule gehalten, von Professor Dr. Jens Kolb.
Mhm. Ja, also insofern auch die Hochschule ist mit einzelnen Professoren, Dozenten mit wieder dabei.
Mhm. Genau.
Dann die dritte Säule, haben wir schon gesagt, die KI, keine Intelligenz. Mhm. Fragezeichen dahinter.
Genau. Und der erste Vortrag in diesem Themengebiet ist Open AI and KI, unsere neue Rolle als Mensch. Und der Vortrag wird von Fabian Ziegler von der Team 23 GmbH gehalten. Danach kommt der Vortrag, wie wichtig ist erklärbare KI für KMUs im KI-Gesetz der Europäischen Union, von Johannes Allgeier, der die ATR Software GmbH präsentiert und ist auch von der Universität Würzburg und University of Michigan. Mhm. Um 14.45 Uhr findet der Vortrag Die intelligente Stadt, Anwendungsfälle der KI-basierten Planung statt. Er wird von 2 Referenten gehalten, von Claudius Schaufler und Christoph Straub von Bechtle GmbH, IT-Systemhaus Ulm. Und der vierte Vortrag ist Navigieren im KI-Dilemma, Adaptive Governance als Entscheidungsrahmen. Auch dieser Vortrag wird von zwei Referenten gehalten, von Tim Kloos von der Hochschule Augsburg und Leonard Justus von BITCO Hoch 3 und International University of Applied Sciences. Das waren die vier Vorträge in dem Themengebiet KI, keine Intelligenz? Fragezeichen.
Ja, dann gibt es noch die vierte, den vierten Block, die vierte Spur, Brennpunkt Security, die Einschläge kommen näher.
Genau, auch ein ganz spannendes Thema, die Sicherheit. Da geht es auch um 11 Uhr los mit dem Vortrag Cyberangriffe, eine Frage der Zeit von Rainer Stadlmeier von der IT-Sure GmbH. Um 12 Uhr kommt der Vortrag Resilienz in der Cloud, effektives Business Continuity Management im digitalen Zeitalter. Der Vortrag wird von Tarek Ahmadi und Diana Salomai von der Coldbau Management Consultants GmbH gehalten. Und um 14.45 Uhr kommt der nächste Vortrag. Das Thema ist Deepfakes, wie KI die Grenzen von Wahrheit und Fake verschwimmen lässt. Von Herrn Jan Schäfer vom Digitalisierungszentrum Ulm, Alpdonau-Biberach-Neu-Ulm. Und zum Schluss kommt noch ein Vortrag mit dem Thema Datenschutz bei Nutzung von ChatGPT. Er wird von Alexa Frey gehalten, von WWS Rechtsanwälte Hoheimer und Partner Bad GmbH. MBB.
Gut, also das ist auf jeden Fall das Angebot. Das sind insgesamt, Sie haben es gezählt, wie viel waren das denn einzelne
Vorträge? Wir haben 16 Vorträge, 16, ja. Und zwei Keynotes.
Genau, also ein füllendes Programm. Der IT-Kongress beginnt um 9 Uhr, glaube ich. 9 Uhr war
die Eröffnung. Um 9 Uhr können die Besucher schon reinkommen und die Begrüßung findet um 9.15 Uhr statt.
Und ich lese, diesmal ist nicht nur der Professor Dr. Philipp Brune bei der Begrüßung anwesend, sondern auch der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Zisch ist diesmal dabei und die Frau Kormann, Vizepräsidentin der HNU. Diesmal nicht der Bürgermeister, der Oberbürgermeister aus Neu-Ulm und die Oberbürgermeisterin, sondern tatsächlich der Ulmer Oberbürgermeister. Wahrscheinlich auch ein Ausdruck dessen, dass es in dem Fall halt Ulm, Neu-Ulm eine Veranstaltung ist. Und
natürlich, ja. Das ist ja auch der IT-Kongress Neu-Ulm-Ulm. Das war genau, schon immer
das wollte ich ja auch mal betonen. Genau, es findet zwar immer auf der Neu-Ulmer Seite statt, aber es ist natürlich ein Neu-Ulm-Ulm oder Ulm-Neu-Ulmer Thema. Wenn ich das schon gerade sage, Neu-Ulm, Thema Anfahrt. Frau Schweizer, ich weiß aus der Erinnerung, dass es immer mit Parkplätzen ein bisschen knapp ist. Was empfehlen Sie denn den Menschen, die anreisen oder fahren in Bezug auf, gibt es genügend Parkplätze überhaupt oder lieber doch öffentliche Verkehrsmittel? Und wenn, welche Linie, wo steigt man aus? Für all diejenigen, die vielleicht nicht so ganz genau wissen, wie sie da am besten hinkommen.
Auf jeden Fall gibt es Parkplätze direkt vor der Hochschule. Natürlich je nachdem, wie viele Besucher wir in diesem Jahr bekommen werden, sind sie begrenzt. Aber es gibt zusätzlich auch Parkplätze im Dietrich-Parkhaus. Das wäre wahrscheinlich das nächste Parkhaus von der Hochschule. Und wenn Sie mit dem Bus anreisen möchten, dann können Sie gerne die Linie 5 nehmen. Die Bushaltestelle Hochschule.
Was vielleicht den einen oder anderen auch noch interessiert, eine gewisse Verpflegung ist ja, glaube ich, gegeben. Oder wie ist das, wenn jetzt jemand also sich entscheidet, einen kompletten Tag an der HNU zu verbringen? Ich glaube, irgendwie zum Essen bekommt man auch was, oder? Wie war das, wenn man sich anmeldet?
Wie es bei den Präsenzveranstaltungen beim IT-Kongress war, gibt es auch Verpflegung während des Tages, also in den Kaffeepausen und in der Mittagspause auch.
Gibt es dann auch wieder sowas wie Feedbackbögen? In den letzten Jahren, erinnere ich mich, hat man dann immer noch ein bisschen Feedback geben dürfen, was war gut, was war weniger, ist sowas auch wieder Gebäude vorgesehen?
Ja, das planen wir auch. Und das ist, Sie haben ganz zu Beginn der Sendung gefragt, was für Aufgaben noch anstehen. Das ist das, was wir gerade noch vorbereiten. Wir möchten natürlich sehr gerne das Feedback sowohl von unseren Besucherinnen und Besuchern bekommen, als auch von unseren Referenten und Ausstellerinnen.
Mhm. Aussteller, Stichwort ist, wir hatten gesagt, die Recruiting-Messe läuft. Das sind dann auch wieder so die gleichen Firmen, die dann auch die Vortragssteller, also die Leute, die dann auch die Vorträge halten. Sind das identisch die Firmen oder sind es auch andere Firmen, die dann in der Recruiting-Messe dann Stände haben? Wie ist das?
Tatsächlich sind es nicht unbedingt immer dieselben Firmen. Es gibt natürlich ein paar Firmen, die sowohl mit einem Vortrag als auch mit einem Stand vertreten sind, aber eigentlich sind es auch andere Firmen und auch Firmen, die auch davor nicht am IT-Kongress teilgenommen haben. Darüber freuen wir uns natürlich auch.
Ja. Und da geht's darum, eben Ansprechpartner für Praktika, für Beschäftigung, also alle Fragen, die dann eben Leute, die in der Branche tätig sind, einfach zu sprechen und zu klären.
Genau, unter anderem auch. Also das ist einerseits eine Recruiting-Messe, so wie Sie erwähnt haben, da geht's um die Stellenangebote, aber es ist auch eine Fachmesse. Das heißt, dass die Firmen auch über ihre Neuigkeiten, die neuen Trends dort berichten, erzählen, was sie gerade anbieten.
Ja, was haben Sie denn sich vorgenommen anzuhören oder wie ist dann Ihre Planung für den Tag? Gibt es da schon irgendwie konkreter, so Sie sagen, das möchte ich gerne anschauen? Oder?
Natürlich möchte ich die beiden Keynotes anhören. Ansonsten bin ich selbst gespannt, weil es für mich persönlich der erste IT-Kongress sein wird. Von daher werde ich noch für mich entdecken, was für Programmpunkte ich dann mitbekommen werde oder ob ich mehr nur mit der OGA beschäftigt bin.
Ja. Und,
aber ich freue mich schon sehr darüber.
Ja, wir sagen es nochmal für alle. Nee, ich sehe schon, wir sind ja schon wieder durch. Wir müssen schon sagen, tschüss, ich war da nur gerade abgelenkt. Wir haben schon Ihr Nachfolgestudio, nämlich Sendungsstudio. Das war's. Das war der IT-Kongress heute in der Plattform. Vielen herzlichen Dank, Frau Schweizer, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Wir sagen tschüss. Mein Name ist Michael Trost und dann sehen wir uns bald, denke ich, am IT-Kongress. Bis dann.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6.